Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Heute geht's um das Online-Zugangsgesetz und die Bedeutung für den Datenschutz. Unser Interviewpartner ist Professor Dr. Thomas Petri, bayerischer Landesbeauftragter für den Datenschutz. Die aktuelle Podcast-Folge wird unterstützt von WK Media. Mit WK Manager Verarbeitungstätigkeiten können Sie Ihr Verarbeitungsverzeichnis nach Artikel 30 DSGVO ganz einfach dokumentieren. Die Vorteile: die flexibel anpassbare Musterstruktur, über 100 Musterverarbeitungstätigkeiten im praktischen Word-Format, weitere Features wie das DSFA-Tool und ein umfangreiches Fachinfomodul mit Gesetzestexten. Die Software ist mandantenfähig und Sie können Multi-User-Lizenzen dafür erwerben. Mehr Infos und Bestellungen unter www.wk.de/9245. Mein Name ist Severin Putz und zusammen mit Oliver Schunschek begrüße ich Sie zu unserer neuen Folge. Hallo Oliver!
Hallo lieber Severin, hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer!
Ja, heute möchten wir uns mit Professor Dr. Thomas Petri über das Thema Online-Zugangsgesetz, kurz OZG, und insbesondere aus Sicht des Datenschutzes unterhalten. Herzlich willkommen, Herr Professor Petri.
Ich grüße Sie ganz herzlich.
In den derzeitigen Koalitionsverhandlungen spielt die Digitalisierung im Allgemeinen und insbesondere auch in der Verwaltung eine wichtige Rolle. Es gibt viel zu tun, doch das Thema ist ja keineswegs ganz neu. Oliver, gibst du uns wieder einen kurzen Überblick?
Ja, sehr gerne mache ich das. Bis zum Jahr 2022, ist also nicht mehr lange hin, sollen Bund, Länder und Kommunen alle Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale auch digital anbieten und diese Portale zu einem Verbund verknüpfen. So verlangt es das Gesetz zur Verbesserung des Online-Zugangs zu Verwaltungsleistungen, kurz Online-Zugangsgesetz OZG. In der Praxis bedeutet das, über 6.000 Verwaltungsleistungen auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene, zusammengefasst in 575 OZG-Leistungsbündeln, müssen digitalisiert werden. Darüber hinaus muss eine IT-Infrastruktur entstehen, die Bürgerinnen und Bürgern, aber auch Unternehmen einfachen Zugriff auf diese Leistungen ermöglicht. Doch was bedeutet das für den Datenschutz? Das fragen wir uns natürlich und darüber wollen wir nun mit Ihnen, Herr Professor Petri, sehr gerne sprechen. Und zu Beginn meine Frage so zur Einordnung. OZG, was hat denn das mit dem Datenschutz zu tun? Was hat es da auf sich? Was bedeutet das für die Zuhörerinnen und Zuhörer, OZG und Datenschutz? Zuerst mal generell.
Generell bedeutet das zunächst, dass Bund und Länder sich bemühen, Verwaltungsdienstleistungen aus einer Hand anzubieten. Das klingt erstmal super. Vermutlich ist es so, dass der Hintergrund für diese Entscheidung der ist, dass die Länder vor allem die Erfahrung gemacht haben, es geht mit der Verwaltungsdigitalisierung nicht voran, weil auch die Bürgerinnen und Bürger die Verwaltungsdienstleistung online nicht so abrufen, wie es wünschenswert wäre. Das hängt aber vermutlich auch damit zusammen, dass die Bürgerinnen und Bürger viel zu selten Kontakt zu einer Behörde haben. Also wenn sie jetzt einmal irgendwie in 10 Jahren ihr Auto ummelden, dann lohnt es sich nicht dafür, sich zum Beispiel den elektronischen Personalausweis zu holen. Die Idee jetzt dabei ist, dass wenn man jetzt alles bündelt und über ein Portal anbietet, dass man dann im Prinzip die Bürgerinnen und Bürger dazu bringt, sich einmal registrieren zu lassen, Identitäts- und Authentifizierungsdaten zu hinterlegen und dass man dann eben über dieses Portal eine einfache Möglichkeit findet, wie die Bürger digitale Dienstleistungen, Verwaltungsdienstleistungen abrufen können. Das ist sozusagen die Idee. So, und was hat der Datenschutz jetzt damit zu tun? Nun, der Datenschutz hat von seiner Geschichte her immer eigentlich die Sorge gehabt, dass der Staat zu viel Informationen bekommt. Und dass der Bürger, wenn er mit einer Verwaltung zu tun hat, nicht Angst haben soll, dass ihnen Informationen, die er gegenüber einer anderen Stelle mal offenbart hat, auf die Füße fallen. Das übergreifende Prinzip heißt hier Zweckbindung. Also der Gesetzgeber legt fest, wofür eigentlich eine bestimmte Behörde Daten verarbeiten darf, und sie darf sie eben nicht eben ohne weiteres an andere Stellen weitergeben, damit der Bürger eben nicht gläsern wird. Man muss also im Prinzip dafür sorgen, dass die Behörde, mit der ich jetzt in Kontakt trete, nicht mehr Informationen bekommt, als sie wirklich braucht. Und eben, dass es nicht so ist, dass diese Information dann von jemand anderem genutzt wird, um mich in die Pfanne zu hauen, um das jetzt mal untechnisch auszudrücken. Das ist das Kernproblem aus datenschutzrechtlicher Sicht. Ein zweites Thema ist, wer ist denn eigentlich verantwortlich für die Datenverarbeitung, wenn ich jetzt Probleme mit der Verwaltung kriege? Also ist es so, dass derjenige, der das Portal organisiert, betreibt, verwaltet, dass ich mich an den halten kann? Oder muss ich mich jetzt an die Fachbehörde wenden, die da hinten dran mit ihrer Verwaltungsdienstleistung steht? An wen wende ich mich eigentlich? Also es ist ein Problem, wie kann ich da eigentlich Verantwortlichkeiten adressieren? Was an wen kann ich mich wenden, wenn es Probleme gibt? Das wäre also der zweite Aspekt. Und der dritte Aspekt ist eben die Transparenz allgemein. Wie transparent ist das Ganze, wer welche Daten bekommen kann und wer eben nicht?
Also haben wir ja wirklich drei Kernprobleme im Datenschutz, sozusagen das Thema Zweckbindung, wie kann das gewährleistet werden, wie kann ich das Thema der Verantwortlichkeit klären, auch um meine betroffenen Rechte gegenüber jemandem durchsetzen zu können, und wie bekomme ich da Transparenz rein, was da überhaupt geschieht. Und wahrscheinlich, oder es wird ja auch gemeldet, man merkt es auch selbst, während der Corona-Pandemie hat dann doch vielleicht das Interesse etwas zugenommen, dass man auch digital mit Verwaltung in Kontakt tritt. Manches ging dann einfach nur noch digital. Und das OZG ist sozusagen ein besonderes Beispiel für mich dafür, ganz einfach, weil es da wirklich um so eine Zentralisierung, um eine große Datenbündelung geht. Und aus meiner Sicht ja immer, wenn Daten angehäuft werden, ist es natürlich immer ein großes Thema für den Datenschutz zu sagen, wie kann ich denn jetzt hier schauen, dass alles sauber läuft, alles so, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Und wir haben geschaut, Sie sind da ja auch sehr rege aktiv und haben zum Beispiel zum Bayerischen Digitalgesetz auch schon gefordert, dass man die Verarbeitung von Meldedaten begrenzen solle. Sehen Sie denn generell das Risiko im E-Government, dass man die Datenminimierung, das verbunden auch mit der Zweckbindung, was Sie gerade sagten, dass es zu wenig Beachtung finden könnte, dass man also hingeht, wie man sich das auch früher schon gedacht hat mit Big-Data-Analysen, dass man möglichst alle Daten auf einen Haufen wirft, um dann zu schauen, wofür kann ich denn das alles verwenden?
Generell ist das ein Risiko, dass man, wenn die Daten verfügbar sind, dass man sie dann einfach auch abgreift. Und das ist leider Gottes, muss ich sagen, auch eine Erfahrung, die ich aufgrund meines Prüfgeschäfts immer wieder sammle, dass wenn die Daten verfügbar sind, dann greift man sie sich erstmal ab. Und dann guckt man, was man davon braucht. Da muss man ja jetzt nicht besonders einfallsreich sein, wenn ich mir alle Daten greifen kann oder eben nur einen ganz bestimmten Kranz von Daten holen kann. Also dann ist doch klar, dass ich alles nehme als Verantwortlicher. Das ist doch viel einfacher, viel leichter zu handhaben für mich. Das Problem an der Sache ist eben dabei eben, dass es eben durchaus Informationen gibt, die ich als Behörde gar nicht brauche, um meine Dienstleistung zu erbringen. Und es gibt auch Fallkonstellationen, wo das dem Bürger eben gerade nicht lieb ist, bestimmte Informationen preiszugeben. Und das ist sehr viel gedacht von der Seite der Behörden. Da ist das sicherlich ziemlich gut durchdacht. Aber was denn jetzt der Bürger eigentlich preisgeben will und was er an Dienstleistungen abgreifen will und abnehmen will, das weiß ich nicht, ob man da so eine Evaluierung mal gemacht hat hinsichtlich der Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger. Da habe ich manchmal meine Zweifel.
Jetzt hatten wir uns ein Beispiel mal rausgesucht. Das BMI hatte gesagt, durch Registermodernisierung können vermehrt Daten sicher und automatisch eingefügt werden, beispielsweise Adressen aus dem Melderegister. Und das einfach nur mal als ein Beispiel genannt. Wie kann man denn sich vorstellen, wie kann man seine betroffenen Rechte wahren? Wie könnte das aussehen, dass ich zum Beispiel sage, nö, das möchte ich aber gar nicht, dass irgendwie Daten automatisiert irgendwo eingefügt werden, weil ich meine, dass das mich in meinen, dass es meine Interessen ungünstig beeinflusst, dass ich eigentlich andere Interessen hätte.
Nun, also man könnte natürlich das schon technisch dadurch gewährleisten, dass man bei dem Registrierungsprozess im Portal beispielsweise abfragt, ob der Bürger das will oder nicht. Ja, soll sollen diese Angaben, die ich da mache in dem Portal, um mich zu registrieren, sollen die für weitere Dienstleistungen verwendet werden? Ja oder nein? Und dann kann der Bürger selber entscheiden.
Und jetzt könnte man sich auch vorstellen, dass das so auf Einzelfallebene, dass ich das nicht jetzt generell, sondern dass ich auswählen kann, dafür ja, dafür nein.
Das wäre auch eine Überlegung, dass man eine Art, also das haben wir in Bayern überlegt, als das Digitalisierungsgesetz in der ersten Generation kam, kann man das ja nicht machen, dass man einfach sagt, wir hinterlegen einen Stammdatensatz und dann kann ich diesen Stammdatensatz ja speichern, hinterlegen sozusagen, und ich kann dann selber entscheiden, ob ich in Bezug auf eine künftige Dienstleistung, die ich jetzt in Anspruch nehmen will, diesen Stammdatensatz verwenden will oder nicht. Das könnte man ja auch machen. Und erst dann, wenn ich sage, ja, ich gebe den Stammdatensatz frei, dann wird die Maske befüllt. Dann liegen natürlich die Daten erstmal irgendwo. Die müssen dann sozusagen in meinem Safe liegen und erst ich habe dann sozusagen die Befugnis, diese Daten gegenüber der Verwaltung freizugeben. Also man schaltet das sozusagen um und sagt, nee, der Staat hat die Daten erstmal nicht, sondern die liegen gesondert, technisch gesondert in meinem Safe und die gebe ich frei, wenn ich es will.
Also so ähnlich, wie man sich das vorstellen, eigentlich mit der elektronischen Patientenakte auch, wo ich sage, die sind zwar alle da, die Daten, aber ich kann dann entscheiden, wer auf welche Daten zu welchem Zweck zugreifen kann.
Genau das ist die Idee dabei und es ist vermutlich sogar im Hinblick auf den Stammdatensatz weniger komplex als bei der elektronischen Patientenakte. Das ginge sicher, technisch wäre das sicherlich realisierbar. Und ich sag mal so, es gibt ja im kommerziellen Bereich, also jetzt im nicht öffentlichen Bereich, gibt's das schon vielfältig als Angebot. Also das kann mir keiner erzählen, dass das nicht technisch realisierbar ist.
Also wenn man an so Dinge denkt wie SSI, also die selbstverwalteten Identitäten, wo man sagen kann, meine Daten gebe ich jetzt an diesen Shop, aber an den nicht und nur diese Daten. Ja. Und das kann man eigentlich ja ganz gut steuern. Jetzt gibt es, wo ich gerade sage, ganz gut steuern, es gibt ja im OZG den Begriff des Datenschutzcockpits. Was ist das denn?
Also die Idee ist vom Datenschutzcockpit etwas vereinfacht ausgedrückt, dass ich selber im Prinzip den Zugriff habe auf alle Daten, die über mich erfasst sind und auf alle Stellen, die Zugriff auf bestimmte Daten genommen haben. Die Idee dabei ist eben, dass man dem Bürger, der Bürgerin ermöglichen soll, den Überblick zu bewahren, wer welche Daten wann bekommen hat und möglicherweise auch zu welchem Zweck oder im Rahmen welcher Verwaltungsdienstleistung das geschehen ist. Das ist im Grundsatz eigentlich eine gute Idee, um die Transparenz der Datenverarbeitung zu erhöhen. Am Anfang der Diskussion habe ich allerdings auch so für mich die Zweifel gehabt, ist das nicht unter Umständen was, wo man dann unter Umständen noch so eine verkappte Dokumentation dann drin hat oder eine verkappte Dauerprotokollierung drin hat, auf die dann die Verwaltung wieder zurückgreifen kann. Das war so eine Sorge. Man muss dann eben schon dafür sorgen, dass das Datenschutzcockpit tatsächlich nur dem Betroffenen zur Verfügung steht.
Also absolut, weil man, das wäre ja sozusagen für jeden, der Daten zu anderen Zwecken nutzen will, der Daten missbrauchen möchte, wäre das ja die ideale Plattform, wo man eben reinschauen kann und die Profile von dem jeweiligen, vielleicht sich daraus von dem Betroffenen erzeugen kann und Dinge, die man genau in der Werbung ja eigentlich vermeiden möchte, dass man sehen kann, der hat hier diese Suchabfrage gemacht, der hat das gemacht, dann das bestellt und da die Daten freigegeben, um das alles nachvollziehen zu können.
Da haben wir wieder den Grundsatz der Zweckbindung, der da eine Rolle spielt. Für meinen Überblick ist das sicherlich gut, aber wenn die Verwaltung da drauf zugreift, dann stellt sich dann eben wieder die Frage Zweckbindung. Wozu brauchst du das, ja? Und das Bundesverfassungsgericht hat da mal den Grundsatz der informationellen Trennung eingeführt, dass man sagt, je weiter die Aufgaben der Verwaltung auseinanderliegen, umso mehr muss man auf eine solche informationelle Trennung Wert legen. Und so ein Datenschutzcockpit hat eben, wie Sie schon sagen, zur Folge, dass man ein richtig wunderbares Persönlichkeitsprofil hat. Und wenn man darauf zugreifen kann, hat man auf einem Schlag zumindest mal ein Bild gezeichnet, in welchen Beziehungen steht denn jetzt eigentlich der Herr Petri in den letzten 10 Jahren zur öffentlichen Verwaltung?
Wenn wir jetzt mal schauen, so ein bisschen in Richtung der technischen Umsetzung, dann ist ja eine Idee auch, dass die IT-Verfahren jetzt nicht irgendwie in jeder Verwaltung betrieben werden müssen, sondern dass man das zentral erbringt, vielleicht in staatlichen Rechenzentren. Kann man da auch Risiken für den Datenschutz ableiten, dass man sagt, na gut, wenn das an einer zentralen Stelle gemacht wird oder mehrere Zentrale, muss man ja sowieso, geht ja nicht anders, allein schon Ausfallsicherheit und so weiter. Aber ist da auch ein zusätzliches Risiko zu sehen, weil auch hier hat man Bündelung dann von Daten in diesen zentralen Rechenzentren und würden die eben angegriffen, gäbe es da Fehler, dann hat man dann natürlich auch wieder den Zugang zu ganz vielen Daten.
Das ist so ein Glaubenskrieg zwischen IT-Sicherheitsexperten. Was ist eigentlich sicherer? Die zentrale Speicherung durch einen hochprofessionellen Rechenzentrumsbetreiber oder die dezentrale Speicherung in ganz, ganz vielen kleinen Rechenzentren? Das geht mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung. Im Moment geht sozusagen der Trend, weil man sich auch Kostenersparnisse erhofft, in Richtung weniger staatlicher Rechenzentren, die dann aber gut gesichert sind. Das ist wirklich, ich bin jetzt kein Informatiker, kein Professioneller, ich bin gelernter Jurist. Nach meinem Dafürhalten gibt es für beide Seiten relativ gute Argumente. Natürlich erhöht sich das Risiko eines, wenn ein Angriff durchdringt, dass dann man mit einem Schlag sehr, sehr viele, sehr, sehr aussagekräftige Daten erhält. Andererseits ist es auch so, dass wenn man seine Mittel konzentriert und wenige Rechenzentren betreibt und die aber dann auch wirklich professionell schützt, dass dann die Angriffe eben auch nicht durchgehen. Also das ist eine Glaubensfrage und unterm Strich ist vermutlich beides ein gangbarer Weg, wenn man die technisch-organisatorischen Maßnahmen vernünftig ergreift. Also schwer zu sagen, was da besser ist.
Also ich muss dabei das gerade gesagt immer dran denken, das Beispiel mit, wenn man an Geld denkt, dass das zentral in einer Bank ist, Das erhöht natürlich das Interesse von denjenigen, die einem Banktresor knacken wollen, weil sie sagen, da ist viel zu holen. Oder man, es würde jeder bei sich da natürlich stark übertrieben unterm Kopfkissen lagern. Dann wäre das zwar dezentral, aber das Kopfkissen ist natürlich nicht so gut geschützt. Und eben genau wie Sie sagen, es ist schwierig zu beurteilen, was dann wirklich besser ist. Wenn die IT-Sicherheit stimmt, würde ich jetzt aus Datenschutzsicht sagen, ist das Dezentrale vielleicht noch zu bevorzugen. Aber wenn die Sicherheit zentral einfach besser gelöst werden kann, dann müsste man eben, wie Sie sagten, abwägen. Aber ein Punkt, wenn wir auf die Rechenzentrum schauen, man macht sozusagen ja Outsourcing, wir haben gerade über staatliche Rechenzentren gesprochen. Ist denn auch daran gedacht, dass es vielleicht privatwirtschaftliche Rechenzentren sein könnten, die OZG-Verfahren dann betreiben?
Ja, das ist so ein Punkt, da sind wir jetzt in Bayern sehr intensiv in der Diskussion mit den Kommunen. Das bezieht sich jetzt gar nicht so sehr auf das OZG, aber auf den Trend, dass Kommunen dazu neigen, ihre IT outzusourcen. Und oft machen sie das eben nicht an die staatlichen Rechenzentren, die das auch anbieten, damit es sozusagen in der öffentlichen Familie bleibt, sondern die sourcen gerne auch an die Privatwirtschaft aus. Und es gibt auch private Anbieter, die hoch so seriös sind und sehr solide sind und da sehr, sehr viel Erfahrung drin haben, die gerade mit kommunalen Angeboten. Aber es gibt eben auch viele, die sind halt gerade um die Ecke. So, und das ist eben so ein Problem, mit dem wir uns jetzt die letzten 2-3 Jahre durchaus intensiv auseinandergesetzt haben. Und wir haben da eigentlich herausgearbeitet, dass es bestimmte Bereiche gibt, die eigentlich nicht an Privatwirtschaft outgesourced werden kann. Und der zweite Aspekt, der da immer eine Rolle spielt, ist, wer hält denn die Fäden in der Hand? Und gerade bei Kommunen ist es so, wenn die kleiner sind und dass diese IT-Dienstleistungen komplett outsourcen, dann verlieren die Steuerungsfähigkeit, weil die dann auch nicht mehr das Personal vorhalten, das notwendig wäre, dann eben diese Verarbeitungsprozesse auch zu steuern, zu kontrollieren, dass da alles seinen ordentlichen Gang geht. Und deswegen ist es schon so, dass wir sehr, sehr skeptisch sind oder gewesen sind. Und wir haben da also mit den Kommunen zusammen, mit den Spitzenverbänden zusammen auch eine Art Leitfaden erarbeitet, was man dabei beachten muss. Bei der Umsetzung des OZG ist das sicherlich ein Modell. In Bayern denken wir aber eher in die Richtung der staatlichen Rechenzentren, muss ich Ihnen sagen. Also da wollen wir eigentlich die Informationen, soweit ich das überblicke, ist das Konsens auch innerhalb der Staatsregierung. Und ich als Kontrollinstanz wende mich nicht dagegen, dass man es in den staatlichen Rechenzentren hält.
Jetzt haben wir auch natürlich in Ihren Tätigkeitsberichten mal reingeschaut zum Thema und Sie schreiben unter anderem, eine sichere und vertrauenswürdige Verschlüsselung ist eine essentielle Voraussetzung für eine widerstandsfähige Digitalisierung in Wirtschaft und Verwaltung. Auch die Ziele des Onlinezugangsgesetzes, Verwaltungsleistungen elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten, würden konterkariert, wenn Nutzerinnen und Nutzer dieser Portale sich der Vertraulichkeit nicht sicher sein könnten. Können Sie uns dazu etwas sagen?
Ja, also das ist auch ein Dauerbrenner bei uns. Die Verschlüsselung, die gut ist, und eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sowieso, ist teuer. Die ist, glaubt man erstmal nicht, aber es ist offenbar aufwendiger und teurer, wenn man das jetzt auf lange Sicht sieht, als wenn sie einfach nur diese gängigen Verschlüsselungsmethoden machen, die eben keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gewährleisten. Also es ist etwas aufwendiger und das summiert sich dann relativ schnell auf. Andererseits muss ich sagen, Erst recht, wenn man sagt, wir wollen alle oder möglichst viele Verwaltungsdienstleistungen bündeln, gebündelt über ein Portal kommunizieren, dann kommen ja doch auch eine ganze Reihe von hochsensiblen Informationen zusammen. Und gerade bei Gesundheitsdaten ist es doch so, gerade Sozialdienstleistungen, die auch anknüpfen möglicherweise an eine gewisse Bedürftigkeit oder eben an bestimmte Gebrechen. Das sind Informationen, die können Sie durchaus schädigen, wenn sie öffentlich werden. Und insofern ist es schon wichtig, dass diese Informationen auch tatsächlich vertraulich bleiben. Und das ist halt was, gut, da können Sie sagen, oh, die Datenschützer wieder sind wieder mal notorisch so ein bisschen hysterisch, aber das hängt halt auch ein Stück weit damit zusammen, dass bei uns dann eben die Beschwerden auflaufen von den Personen, denen etwas passiert ist, als wenn die Kommunikation mal nicht vertraulich gelaufen ist, wo eben die Verschlüsselung vergessen worden ist und dann die Leute dann plötzlich in ihrem sozialen Umfeld mit unangenehmen Fragen konfrontiert werden oder wo die Leute geschnitten werden, weil irgendeine Information ruchbar geworden ist. Und deswegen treten wir da schon in der Regel für eine sehr starke Verschlüsselung ein und sorgen dafür oder versuchen dafür zu sorgen, dass man auch nicht an bestimmten Punkten dann diese Verschlüsselung aufmachen kann, sondern dass es dann tatsächlich eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist.
Jetzt haben wir mit der Verschlüsselung gesehen, dass wichtige technische Schutzmaßnahmen auch wirklich ergriffen werden sollten, gerade wenn man an die sensiblen Daten wie an Gesundheitsdaten denkt. Und das BMI schreibt ja, dass für jede angebotene, digital angebotene Verwaltungsleistung eine Schutzbedarfsfeststellung stattfindet. Und gut, das sollte man ja eigentlich generell machen, dass man das für den Datenschutz entsprechend auch macht, für die IT-Sicherheit auch macht, dass man immer schaut, welche Risiken sind denn da, damit ich eben die angemessenen Sicherheitsmaßnahmen ergreifen kann. Aber wenn wir jetzt mal schauen, wie viele Verwaltungsleistungen digitalisiert werden sollen, dann ist das ja eine Riesenzahl von Prüfungen, die stattfinden müssen, um da die Risiken zu ermitteln. Wie sind Sie denn da als Aufsichtsbehörde eingebunden und wie können Sie das denn stemmen? Weil wir wissen ja, dass die Datenschutzaufsichtsbehörden alles machen, was nur möglich ist, aber sie haben eben knappe Ressourcen.
Ja, also die knappen Ressourcen haben alle Aufsichtsbehörden, haben übrigens vermutlich alle Behörden gefühlt. Also es ist so, dass es bestimmte Informationen gibt, wo man oder Verfahren gibt, wo man davon ausgehen kann, naja, also da brauchst du jetzt kein Fort Knox im übertriebenen Sinne. Ja, die Daten sind natürlich immer, je nach Zusammenhang, haben die ein gewisses Missbrauchspotenzial, aber es geht nicht über, es ist per se nicht hochsensibel, was da kommuniziert wird. Und das hat natürlich dann Auswirkungen auf den Schutzbedarf. Und dann gibt es Verwaltungsdienstleistungen, die sind eben per se hochsensibel. Ich denke da eben vor allem an die Sozialdienstleistungen, an Gesundheitsdienstleistungen, Schwerbehinderteneigenschaftsfeststellung und solche Dinge. Da haben Sie tatsächlich einen hohen Schutzbedarf. Sie hätten einen hohen Schutzbedarf, wenn Aspekte der Straftatenbekämpfung beispielsweise über solche Portale abgewickelt werden. Das ist durchaus nicht auszuschließen, dass das irgendwann mal kommt. Oder dass man eben so Bußgeldbegleichungen oder irgendwie sowas in diese Richtung was macht, dann wäre das auch im sensiblen Bereich. So, und es gibt also so bestimmte Typen von Daten, die per se besonders schutzwürdig sind. Und es gibt bestimmte Typen von Verfahren, die eine besondere Schutzwürdigkeit haben. Und wenn man das wenn man mit solchen Daten zu tun hat, dann hat das eben zur Folge, dass man mehr investieren muss in den Schutz. Und jetzt ist eben die Frage, wie kann man damit umgehen? Also wir empfehlen dann in einer solchen Situation, wo Verwaltungsleistungen von sehr, sehr vielen Stellen gemacht werden, aber der Typus der Verwaltungsdienstleistungen immer gleich ist, dann bietet es sich ja eigentlich förmlich an, dass einer mal das sehr, sehr sorgfältig durchprüft und das dann bitteschön auch gerne mit unserer Beratung tut und wir das uns auch anschauen. Und dass man dann das als Muster bereitstellt für alle anderen. Und die können sich das dann angucken, müssen das vielleicht ihren örtlichen Besonderheiten dann anpassen gegenüber, aber sie haben dann schon mal sozusagen einen Grundstock und man muss nicht alles neu erfinden. Und das ist eigentlich eine Methode, die sich eigentlich bewährt hat. Sie kommt leider noch viel zu selten vor. Also dass dann Ministerien sagen, so jetzt stellen wir mal die Best Practices, die stellen wir mal auf eine Seite, eine Webseite und jede Kommune kann sich das dann runterladen. Das kommt einfach sehr, sehr selten vor. Aber wir regen das immer wieder an, damit das würde auf allen Seiten eine Win-Win-Situation erzeugen.
Also das könnte man sich dann so auch vorstellen, wie es Muster gibt ja auch für Verzeichnisse von Verarbeitungstätigkeiten. Letztlich hat man da ja hier jetzt dann auch eins, wo 600 Verfahren drin sind.
Genau.
Wo man dann eben Muster drin hätte und dann schaut, ja. Das kann ich anpassen, da ist meine IT ein bisschen anders vielleicht, wenn es eben nicht über das gleiche staatliche Rechenzentrum geht und dass man aber nicht immer von ganz vorne anfangen muss. Und insofern, wenn man jetzt hört, wie was für praktikable Wege auch der Datenschutz und die Aufsichtsbehörden empfehlen damit, wäre doch die Behauptung zu sagen, der Datenschutz sei ein Hemmschuh auch bei der Umsetzung des OZG. Und wenn das OZG nicht so schnell vorankommt, wie man sich das wünscht, dann könnte da auch wieder mal der Datenschutz schuld sein. Wenn das jemand behaupten würde, was würden Sie da sagen?
Also es ist immer derselbe Quark und der wird nicht dadurch richtig, dass man das immer wieder behauptet. Also ich glaube, dieses Argument, Datenschutz sei ein Hemmschuh, das ist eine Möglichkeit von eigenem hausgemachten Problem abzulenken. Wir haben mittlerweile so viele technische Möglichkeiten, dass man tatsächlich eben Datenschutz eigentlich technisch, dass es realisierbar ist, ist eigentlich nicht die Frage. Die andere Frage ist, was man will. Und ich meine, dass ein Mindestmaß an Datenschutz, ein Mindeststandard an Datenschutz auch notwendig ist, damit diese ganzen Verwaltungsdienstleistungen auch genutzt werden können. Denn wenn ich jetzt den Eindruck habe, ich melde mich an ein Portal an und nehme da eine Verwaltungsdienstleistung in Anspruch und werde dann einen Tag später oder zwei beworben, so wie ich das machen würde, wenn ich bei einem großen Online-Portal aus den Vereinigten Staaten von Amerika irgendwas kaufe und dann zielgerichtet mehr Werbung überschüttet werde. Ich weiß nicht, ob dann gerade bei sensiblen Verfahren ich dann noch dasselbe Portal, Verwaltungsportal in Anspruch nehmen würde. Das ist tatsächlich eine Frage des Vertrauens und der Vertrauenswürdigkeit. Zumal man auch sagen muss, viele sogenannte Verwaltungsdienstleistungen sind ja Zwangsverwaltungsdienstleistungen. Ich muss mich ja anmelden. Ich muss ja mein Auto anmelden, wenn ich es in Betrieb nehmen will. Das ist ja nicht freiwillig. Wenn ich das nicht tue, werde ich sanktioniert. Also da hat der Staat, nimmt für sich in Anspruch, bestimmte Informationen haben zu wollen und setzt das auch mit Zwang durch. Und insofern hat er auch eine gesteigerte Verantwortung gegenüber dem Bürger, wenn er diese Daten haben will.
Also ich denke auch gerade, das ist für uns alle auch nochmal sehr bildhaft klar geworden, ein sehr gutes Beispiel, wenn man meinetwegen ein Fahrzeug anmeldet und am nächsten Tag kriegt man von der in Zukunft eine nähe liegenden Werkstatt vielleicht plötzlich Werbung. Dann würde man sich eben fragen, wie kann das der Fall sein und das Vertrauen wäre dahin in das Verfahren. von meiner Seite zum Schluss noch, wenn wir haben jetzt geguckt, Bund, Länder, kommunale Ebene, es geht in Richtung von zentralen Verfahren, die gemeinsam entwickelt und vorangebracht werden. Aber es gibt ja auch auf der EU-Ebene etwas, also Single Digital Gateway. Können Sie uns dazu was sagen, vielleicht auch ganz kurz, was das jetzt wiederum für den Datenschutz bedeutet, wenn man auf EU-Ebene so Schlüsselverfahren, Schlüsselleistungen anbieten möchte über ein digitales Portal?
Ja, das ist natürlich schon ein Kernanliegen der EU, weil man in der EU versucht, die Dienstleistungsfreiheit, die Warenverkehrsfreiheit, das sind so Kernfreiheiten der EU, die ja ihrem Ursprung nach eine Wirtschaftsgemeinschaft war und sich jetzt so langsam in Trippelschritten sich in Richtung einer Werteunion entwickelt. Und dieses Single Digital Gateway dient dazu, eben auch sowas wie eine grenzüberschreitende Verwaltungsdienstleistung eben zu ermöglichen, dort wo es nötig ist, damit Bürger von einem Staat Verwaltungsdienstleistungen eines anderen Mitgliedstaates in Anspruch nehmen müssen, vielleicht auch um dort Tätigkeiten aufzunehmen. Also darum, in der Regel geht es darum, dass man da den Arbeitsmarkt des einen Mitgliedstaats für den anderen öffnet. Und da spielt das natürlich erst recht eine große Rolle, dass man a. die Verantwortlichkeiten klärt, b. eben diese Transparenz erzeugt, aber eben auch so erzeugt, dass der Bürger, der in Deutschland lebt und vielleicht in Frankreich eine Verwaltungsdienstleistung in Anspruch nehmen will, weil er sich dort niederlassen will, dass der nicht virtuell sozusagen über den Tisch gezogen wird. Dass die Verwaltung da zwar für sich eine Verwaltungsvereinfachung hat, aber ich als Bürger gar nicht mitkriege, was passiert. Oder also es geht eben darum, dass der Bürger eben da an dieser Stelle mitgenommen wird im positiven Sinne. Und das ist sozusagen die besondere Herausforderung bei grenzüberschreitenden Verwaltungsdienstleistungen, weil sie nie generell unterstellen können, dass ich mit der Verwaltungskultur des anderen Mitgliedstaates vertraut bin. Hier weiß ich so ungefähr, wie meine Ämter ticken als Bürger. Ja, ich kann da auch in meiner Heimatsprache, mit meiner Muttersprache mit denen kommunizieren. Das funktioniert so leidlich. Auch hier gibt es das manchmal, dass Verwaltungsangestellte einen nicht verstehen wollen. Klar, das haben sie immer, aber im Prinzip sind die alle des Deutschen mächtig. Und das ist eben bei so grenzüberschreitenden Verwaltungsdienstleistungen nochmal eine zusätzliche Barriere, dass es nicht nur eine sprachliche Barriere gibt, sondern auch eine verwaltungskulturelle Barriere gibt. Und das ist eben sehr, sehr schwer zu überwinden. Da sind die Anforderungen an die Transparenz, glaube ich, nochmal höher.
Also von meiner Seite ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Professor Petri, war ausgesprochen interessant. Und der Severin Putz wird dann noch Fragen an Sie haben und ich gebe dann jetzt an meinen Kollegen.
Gerne. Ja, vielen Dank, Herr Professor Petri, auf alle Fälle für die Antworten, die Sie uns schon gegeben haben. Sie haben wiederholt auf die Vorteile angesprochen, wenn sich mehrere Einheiten zusammentun, wenn sich Bundesländer, wenn sich Kommunen zusammentun, um Best Practices zu nutzen, auch aus Sicht des Datenschutzes, was das OZG und die Umsetzung anbelangt. Und da habe ich die Frage, wie Sie als Aufsichtsbehörden und auch speziell als föderale Einrichtungen da jetzt beteiligt sind. Gibt es da auf Ebene der Datenschutzkonferenz ebenfalls Abstimmungen, wie Sie darauf gemeinsam einwirken können?
Also zunächst einmal gibt es natürlich auf Landesebene, bin ich selbstverständlich eingebunden. Ja, also unser Digitalministerium, unser Finanzministerium, all die Ministerien, die solche Projekte vorantreiben, die versuchen, sich mit mir abzustimmen. Da glaube ich, das läuft ganz gut. Was so länderübergreifende Prozesse anbelangt, ist es in der Tat so, dass wir innerhalb der Konferenz mehrere Arbeitskreise haben und es gibt tatsächlich auch einen Arbeitskreis Verwaltung. Und der Arbeitskreis Verwaltung, der befasst sich unter anderem eben auch mit solchen Fragen des OZG. Also ich denke, dass die unter dem Vorsitz, jetzt haben Sie mich auf dem falschen Fuß erwischt, ich glaube, die Kollegin aus Brandenburg macht das, die koordiniert diesen Arbeitskreis im Moment. Und da ist es tatsächlich so, dass auch solche Prinzipien wie einer für alle Prinzip oder ähnlich, einer für viele Prinzip, dass solche Prinzipien dann näher erörtert werden, eben unter den Gesichtspunkten, die wir auch schon angesprochen hatten.
Ja, und dann zum Abschluss von meiner Seite. Jetzt erleben wir gerade eine potenzielle Regierungsbildung, Koalitionsverhandlungen und da wird ja auch immer wieder auf die Digitalisierung abgehoben. Erwartungen werden geschürt. Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Was erwarten Sie da? Sind Sie gespannt, was da herauskommt bei dieser Geschichte?
Also ich erwarte, dass tatsächlich man den Weg, den man jetzt zwangsweise beschritten hat aufgrund der Corona-Pandemie, dass diesen Schub, den wir da haben oder erfahren haben, der mehr oder weniger zwangsläufig geschehen ist, dass man vielleicht das nutzen will, um eben weiterzukommen. Also dass man jetzt so, es gibt ja viele Menschen, die nolens volens jetzt in der Pandemie zu Videokonferenzen gegriffen haben oder andere technische Möglichkeiten, um zu kommunizieren. Dass man diese Entwicklung, dass man die aufgreift und sagt, so, jetzt sind die Leute schon sowieso dabei. Jetzt kann man sie aber auch mitnehmen für weitergehende Digitalisierungsprozesse. Wichtig wäre mir eben dabei, dass man nicht einfach nur jetzt haufenweise irgendwas anstößt, sondern dass man da tatsächlich auch überlegt, wie kriegt man das im Zusammenhang mit der Verwaltung dahingehend organisiert, dass wir einerseits tatsächlich eine Digitalisierung erhalten, die auch eine gewisse Usability hat, andererseits eben auch die Vertraulichkeit und die Integrität der Daten gewahrt bleiben. Die spannende Herausforderung, dass man beides, Usability, Nützlichkeit, Handhabbarkeit und eben Vertraulichkeit und Integrität zusammenbindet. Das ist die Kernvoraussetzung und Herausforderung.
Dann können wir gespannt darauf sein, was für nächste Schritte dort dann tatsächlich kommen werden. Ich habe ein schönes, spannendes Gespräch erlebt. Vielen lieben Dank, Herr Professor Petri, für Ihre Antworten.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen lieben Dank, Oliver, auch für deine Moderation und die Fragen.
Ja, sehr gerne.
Und liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen an uns haben, bitte schreiben Sie uns wie gewohnt an dsp@wk.de. Und ich darf mich verabschieden und sagen bis zur nächsten Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast.
Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast. Das ist kostenlos und Sie verpassen künftig keine neue Folge. Also bitte einfach abonnieren. Vielen Dank und eine gute Zeit. Ihr Team von Datenschutzpraxis, der Podcast.